Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Suryu Sukedar, Neurowissenschaftler und Psychiater von der Universität in Tübingen. Und Sie arbeiten mit Computerhirn. Schnittstellen.
Genau so ist es.
Da wird es schon kompliziert. Aber Sie können das Ganze erklären. Heißt das, wir können in Zukunft Gedanken lesen mit moderner Technologie?
Im Prinzip ist das die Idee hinter Gehirn-Computer-Schnittstellen. Also Gehirn-Computer-Schnittstellen übersetzen verschiedene Formen der Gehirnaktivität. Das kann elektrische Aktivität sein oder magnetische Aktivität oder auch metabolische Aktivität in Steuersignale von externen Geräten. Also zum Beispiel von einem Computer oder von einem Roboter oder von jedem anderen elektrischen Gerät. Und diese Technologie wurde damals entwickelt in Tübingen von Herrn Bierbaumer, der auch mal hier zu Gast war.
Im vergangenen Jahr.
Vollständig gelähmten Patienten, die an einer neurodegenerativen Erkrankung leiden, zu ermöglichen, wieder zu kommunizieren. Allein durch die Steuerung ihrer Gedanken.
Wäre das auch denkbar? Ich bin jetzt über Gehirn-Computer-Schnittstellen gestolpert. Ich dachte eigentlich, ich stolper über Ihren komplizierten Namen, der eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Das dann auch irgendwie zu formatieren darüber, dass man nicht drüber stolpert?
Was meinen Sie mit formatieren?
Naja, dass die Maschine, die Gehirn-Computer-Schnittstelle, das so programmiert? Oder wie wäre das vorstellbar?
Also, wir haben damals die Gehirn-Maschine-Schnittstellen auf der Basis entwickelt, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihren linken Arm heben, es zu einer Veränderung in einem ganz bestimmten Frequenzbereich Ihrer elektrischen Hirnaktivität kommt. Die kann man lokalisieren und kann über dieses Areal eine Elektrode platzieren, die von der Kopfoberfläche diese Veränderung der elektrischen Stromstärke im Prinzip übersetzen kann in ein Steuersignal. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwas entscheiden möchten, links oder rechts, können Sie sagen, Roboter, geh bitte nach links. Allein durch diese Gedankensteuerung.
Genau, ich denke linke Arm und der linke Arm bewegt sich dann. Wäre es so?
Wenn Sie einen künstlichen linken Arm haben, könnten Sie damit auch Ihren künstlichen linken Arm bewegen. Jetzt ist es allerdings so, dass diese elektrische Aktivität im Mikrovolt-Bereich stattfindet, wenn wir sie von der Kopfoberfläche ableiten. Das ist sehr, sehr wenig. Man braucht sehr empfindliche Sensoren, um das zu messen, die Veränderungen da in diesem Bereich. Und am Ende war es so, dass wir es geschafft haben, querschnittsgelähmten Patienten, die eben den Arm nicht mehr bewegen können, erlauben über diese Technologie ein Exoskelett, also eine Apparatur, die am gelähmten Arm befestigt ist.
Was man sich eigentlich überzieht. Gibt's
genau, was man sich
auch
überziehen kann über die Finger.
Im Bereich wird das teilweise
genau,
eingesetzt.
Mehr und mehr, dass man dieses Exoskelett einfach nur über die Gedanken steuern kann.
Also das ist eine faszinierende Technologie. Sie arbeiten nicht nur als Neurowissenschaftler, sondern auch als Psychiater. Wie sieht Ihr Tag da in Tübingen aus?
Ja, im Moment sieht er so aus, dass ich morgens mich mit der klinischen Arbeit beschäftige. Wir haben Visiten, haben die Krankenverläufe diskutiert, den Patienten visitiert und dann mache ich psychotherapeutische Sitzungen, meistens eher am Nachmittag. Also ich habe vormittags Klinik, mache dann Forschung und abends vielleicht noch mal 1-2 Stunden Psychotherapie.
Sie arbeiten mit Gehirn-Computer-Schnittstellen. Können Sie uns dazu auch noch ein Beispiel geben, wie Sie da aktuell mit umgehen im Alltag mit einem Patienten?
Ja, die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte, kann man sagen, hat dazu geführt, dass wir diese Geräte, die damals raumfüllend waren, wie Computer auch einen ganzen Raum ausgefüllt haben, miniaturisiert sind. Und auch so klein, dass man sie im Alltag einsetzen kann. Das heißt, man kann diese Hirnströme im Bereich von 1 Millionstel Volt auch im Alltag zuverlässig messen. Und die Studien, die wir im Moment durchführen, konzentrieren sich auf querschnittsgelähmte und Schlaganfallpatienten. Das sind Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Hand sinnvoll einzusetzen im Alltag. Etwa 1/3 aller Schlaganfallpatienten, 15 Millionen Schlaganfallpatienten jedes Jahr weltweit, 100.000 in Deutschland, die im Prinzip ihre Hand nicht mehr einsetzen können.
Angenommen, ich wäre Schlaganfallpatient, könnte mich nicht mehr bewegen, wollte jetzt etwas essen. Wie könnte ich das mit dieser Gehirn-Computer-Schnittstelle tun?
Also die Hirn-Computer-Schnittstelle ist ja erstmal nur die Schnittstelle, um Ihre Absicht, etwas zu greifen, von der Kopfoberfläche zu detektieren, also zu messen. Jetzt wird dieses Signal über einen Computer übersetzt, und zwar in Echtzeit, also möglichst ein paar hundert Millisekunden Takt an Motoren, die befestigt sind an ein Exoskelett, dass sie sich überstolpen über die gelähmte Hand.
Wie so ein Handschuh.
Wie ein Handschuh. Und jetzt könnten Sie dieses System so einsetzen, dass immer, wenn Sie etwas greifen möchten, sich vorstellen, wie Ihre Finger etwas greifen, und wir identifizieren die Hirnstromveränderungen, die damit einhergehen, und leiten die an die Motoren. Und dann geht die Hand zu.
Ja, so ein ähnliches Beispiel hatten Sie eben schon genannt. Ja. Wie reagiert dann ein Schlaganfallpatient, der sich plötzlich wieder bewegen kann?
Unsere ersten Patienten, die teilweise über Jahrzehnte ihre Hand nicht mehr selbstständig willentlich bewegen konnten, die waren natürlich völlig überflutet von einem Glücksgefühl. Ja, im Prinzip müssen Sie sich ja vorstellen, wenn Sie nicht mehr die Hand bewegen können, ja, am Anfang versuchen Sie es noch, es geht einfach nicht, irgendwann ist es frustran und Sie stellen das ein und die Hand verkümmert im Prinzip. Ja, die hat keine Funktion mehr so. Und wenn Sie die Hand jetzt wieder einsetzen können, allein durch Ihre Absicht, die Finger zu bewegen, das ist für die ein Glücksgefühl, das kann man im Prinzip gar nicht beschreiben.
Also ein neues Lebensgefühl, was Sie dadurch erschaffen. Sehen Sie auch Gefahren darin?
Naja, Gefahren sehe ich in dieser Technologie, in dieser Anwendung erstmal nicht. Aber wenn Sie jetzt Hirnströme im Alltag ableiten, dann gibt es natürlich die Möglichkeit des Missbrauchs, dass man diese Daten nicht ausreichend schützt. Und eine weitere Gefahr ist natürlich, dass die Zuverlässigkeit dieser Geräte nicht zu 100% gewährleistet ist, wenn man sie allein über das Gehirn steuert. Ja, Sie müssen sich mal vorstellen, die beste Leistung, die man erreicht, sind so 70-80% Genauigkeit in der Interpretation der Hirnströme. Dass wenn Sie jetzt 10-mal die Tasse Kaffee hochheben oder Ihren Tee, 2-mal lassen Sie fallen.
Ja.
Das ist nicht tolerierbar im Alltag. Und deswegen haben wir in Tübingen ein System entwickelt, das eine Kombination aus verschiedenen Biosignalen verwendet, also Augenbewegung und Hirnaktivität.
Um einfach eine hohe Sicherheit abzuschaffen, die aber natürlich nie vollkommen geschaffen werden kann. Und es ist auch eine Schnittstelle zur künstlichen Intelligenz. Sie haben Musik mitgebracht, gemacht durch künstliche Intelligenz. Ist das die Zukunft? Nee, das ist schon Realität. Es wird doch vermutlich auch jeder Producer sagen, na klar, moderne Maschinen gehören bei der Musik dazu. Was hat das jetzt mit künstlicher Intelligenz zu tun?
Also diese moderne Musik, die elektronische Musik war so eine Art Vorläufer, und jetzt geht es darum, dass die Musik komponiert wird von einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, der Mensch gibt nur ein paar Rahmenbedingungen vor, zum Beispiel gibt er 100 Lieder der Beatles vor oder einer anderen Musikgruppe, und die sogenannte künstliche Intelligenz, im Prinzip eine Software, die sucht sich bestimmte Muster heraus, die sich wiederholen in diesen 100 Stücken, und setzt die dann in einer Art zusammen, die neu ist.
Sie haben da Musikstück mitgebracht. Wissen Sie, welche Musik da vorgegeben wurde? Waren das 100 Beatles-Songs?
Ja, in dem Fall waren es Beatles-Songs. Der Text wurde sozusagen von jemand anderem vorgegeben und eingebaut. Und daraus wurde dann ein ganz interessantes Musikstück.
Lässt sich das dann in Sekundenschnelle programmieren? Ist das kein wirklich künstlerischer Prozess, ist es dann ja eh nicht mehr.
In dem Fall ist es so, dass die Programmierung dieser sogenannten Flow Machine, so wird diese Software genannt, natürlich viele, viele Monate in Anspruch genommen hat. Aber wenn das Programm mal steht, ist so ein Prozess innerhalb von wenigen Sekunden durchgeführt.
Das ist jetzt ganz neu. Diese Musik ist auch noch nicht auf dem Markt.
Nein.
Glauben Sie, das wird in irgendeiner Weise die Musikwelt revolutionieren?
Ich denke gerade nicht. Denn wenn man diese Musik hört, dann wird man auch spüren, dass es keine Kreativität gibt. Ja? Und auch das, was wir in der Musik abbilden, die menschlichen Emotionen und so, im Prinzip wie Reflexionen sind, nicht das Original. Und ich weiß nicht, ob man diesen Eindruck jetzt bekommt, weil man weiß, es handelt sich um Musik einer künstlichen Intelligenz, im Prinzip kein kein Mensch, der dahinter steckt, der seine Emotionen, im Prinzip geht es ja um Ausdruck, also es ist ein Ausdruck ohne im Prinzip der Emotion, dass da eine Maschine dahinter steckte. Aber ich finde es ein erstaunliches Werk, dass man mit Computern mittlerweile diese Muster erkennen kann und den Maschinen auch diese Freiräume gibt, zum Beispiel Musik zu komponieren.
Und dennoch, wenn man es gleich hört, es ist schon auch ein wirklich cooler Sound. Man geht mit bei der Musik, also es steckt auch etwas Besonderes darin.
Die Beatles.
Sind es letztendlich nur die Beatles?
Der Geist der Beatles.
Ist die neue Kombination vielleicht auch? Kann man wirklich der künstlichen Intelligenz da etwas Neues auch unterstellen?
Ja, letztlich muss man gucken, wie die Leute darauf reagieren, ob sie sehen, ob sie da etwas hineinsehen. Aber wir wissen, diese künstliche Intelligenz hat keine direkte Intention, die sich selber gibt, sondern die Intentionen sind vorgegeben von außen. Was soll das Produkt sein? Was soll das Ergebnis sein? Und sie macht dann einfach. Aber immer auf der Basis von dem, was andere Menschen einmal produziert haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Es wären es Leute. Heute Vormittag mit Suryu Sukada von der Universität in Tübingen, Neurowissenschaftler. Wir haben gerade eben über künstliche Intelligenz gesprochen. Das ist ja auch ein Feld, was gerade viel diskutiert wird von unter anderem auch Mark Zuckerberg und Elon Musk.
Ja.
Die sind aber ganz unterschiedlicher Meinung.
Ja.
Die streiten sich. Welche Meinung vertreten Sie dabei?
Also jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Die künstliche Intelligenz ist kein neues Phänomen. Die ist im Prinzip in den 40er, 50er Jahren des letzten Jahrtausends entwickelt worden auf Basis der Informatik. Und es ging darum, dass man Maschinen beibringt, sich sogenannt intelligent, wobei gar nicht klar ist, was das bedeuten soll, zu verhalten. Und zwar so wie Menschen.
Und was wir im Alltag in vielen Bereichen auch erleben, die künstliche Intelligenz.
Mittlerweile, ja. Aber im Prinzip ja nur, weil es mittlerweile Computer gibt, die diese Berechnungen im Millisekundenbereich durchführen können. Und das hängt jetzt damit zusammen, dass die Computertechnologie in den letzten Jahrzehnten nach dem sogenannten Moore's Law wahnsinnig exponentiell zugenommen hat. Das heißt, die Kapazitäten, die die Leute in den 60er Jahren hatten, die künstliche Intelligenz überhaupt mal entworfen hatten, also Norbert Wiener und so weiter, die hatten gar nicht die Möglichkeit, das, was sie sich überlegt hatten, umzusetzen. Und es gab auch schon einen Trend in den 60er, 70er Jahren, eben auch von Norbert Wiener, das in die Hirnforschung zu integrieren und zu überlegen, wie kann man künstliche Intelligenz einsetzen, um das Gehirn besser zu verstehen, was vorher ja überhaupt nicht verstanden war.
Und jetzt geht es um autonome Roboter, wo es dann eben auch einen Vorschlag und ein gefordertes Verbot an die UN gab, ja, in der vergangenen Woche. Wie beurteilen Sie das? Also was dürfen Roboter, was dürfen sie nicht?
Also genau diese exponentielle Entwicklung in der Computertechnologie, die einhergeht im Moment mit der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz, die immer stärker auch in unseren Alltag hineingeht, in den Smartphones, die zum Beispiel Sprachsteuerung. All dies ist über künstliche Intelligenz oder Formen von sogenannten neuronalen Netzen, die übrigens ja angelehnt sind auf den Prinzipien des Gehirns, also Lernen durch Verstärkung und Rückkopplung, dass die entwickelt wurden und jetzt im Alltag eingesetzt werden, dass sie überall sind. Und der nächste Schritt wäre ja jetzt vom Militär, dass man diese autonomen Systeme, die sich selbst regulieren und entscheiden können, was ist das Ziel, was ist nicht das Ziel, selber entscheiden können, ob sie jetzt zum Beispiel jemanden töten oder nicht, ohne dass sie vorher nochmal einen Menschen fragen. So. Und da hat eine Gruppe von Unternehmen, die an künstlicher Intelligenz arbeiten, gesagt, das muss verboten werden, genauso wie Atomwaffen oder wie chemische Waffen, weil es hier um eine Technik geht, die wir möglicherweise nicht mehr irgendwann kontrollieren können.
Das ist die große Angst, die dahinter steckt. Es gibt ja auch Bereiche, wenn man es weiter runterbricht, natürlich auch das autonome Fahren. Auch das ist wieder ein großes Problem.
Absolut. Und das beim autonomen Fahren geht es ja im Prinzip auch darum, dass Unfälle vermieden werden. Das ist ja ein Argument. Und dass die Leute Freizeit bekommen. Das heißt, man muss da nicht mehr blöde hinter dem Lenkrad sitzen, sondern man kann zum Beispiel bei Amazon das neueste Buch bestellen. Ja? Das ist natürlich ein Interesse, das die Industrie da hat. Sicherheit erhöhen, gleichzeitig Freizeit erhöhen, die dummen Tätigkeiten aus dem Alltag entfernen durch künstliche Intelligenz.
Dennoch ist die Ethik dahingehend nicht beantwortet.
Damit beschäftigt sich ja gerade im Moment auch das Bundesverkehrsministerium, genau diese ethischen Rahmenbedingungen in der Programmierung dieser Systeme festzulegen. Und da gibt es in den letzten 2 Jahren hat man große Fortschritte gemacht, weil nämlich genau dieses Argument ja sehr treffend ist, dass wir durch den Einsatz dieser künstlichen Intelligenz, die im autonomen Fahren verwirklicht wird, Verkehrstote vermeiden können. Dann ist es ethisch geboten, auch diese Software einzusetzen.
Wenn wir über Hirnleistung sprechen, dann sind ja oft ganz deprimierende Zahlen zu hören. Da heißt es ja, maximal 1% von unserem Hirn nutzen wir. Ist sowas glaubhaft?
Also wenn man sowas hört, dann muss man sich erstmal überlegen, was soll denn das heißen, 1% nutzt man, wenn Sie die Hirnaktivität aufzeichnen, zu jedem Zeitpunkt, auch wenn Sie schlafen, ist die Leistung, die elektrische Leistung Ihres Gehirns bei etwa 20 Watt im Prinzip die ganze Zeit über stabil.
20 Watt klingt aber auch nicht nach viel.
Nee, ist nicht viel. Das Gehirn ist wahnsinnig effizient in seiner Funktion. Aber trotzdem müssen wir die ganze Zeit Zucker hier zu uns nehmen, damit das Hirn auch ausreichend funktioniert. Das ist abhängig von Glucose. Und man hat das natürlich sehr genau messen können. Es gibt bestimmte Schlafphasen, wo der Hirnstoffwechsel etwas reduzierter ist, aber nur minimal. Ansonsten ist der Energieverbrauch des Hirns immer gleich. Das heißt, man kann nicht sagen, man verbraucht nur 1% der Hirn. Das ist völliger Quatsch. Was man vielleicht sagen könnte, ist, dass das Hirn natürlich eine Kapazität hat, zu lernen und so weiter.
Aber das ist ja auch die große Frage der Wissenschaft, die Hirnkapazität zu steigern. Da gibt es dann auch, ich meine, Spielchen im Alltag, dass man sagt, Sudoku oder Sprachen lernen und all diese Dinge.
Ja.
Bringt das was?
Organhirn ist ein lernendes Organ und passt sich ständig an die Umgebung an. Dafür ist es entwickelt anscheinend in der Evolution. Und je nachdem, in welchem Kontext man sich befindet, wird diese Kapazität mehr oder weniger genutzt. So, das kann man sagen. Das ist doch völlig klar. Jemand, der sich sozial zurückzieht und im Prinzip keine neuen Reize bekommt, da wird das Hirn, obwohl es weiterhin 20 Watt Energieleistung verbraucht, nicht besonders effizient genutzt, kann man so sagen.
Die Effizienz, hängt die auch mit dem Alter des Hirns zusammen?
Ja, da sprechen Sie natürlich was an, was noch nicht so ganz klar auszusagen ist. Im Alter kommt es zu Anpassungen, das Volumen des Gehirns verändert sich, die Funktionen verändern sich, aber nicht immer nur zum Schlechteren, sondern manchmal auch zum Besseren. Es kommt immer darauf an, was Sie genau anschauen und was Sie genau untersuchen.
Woran arbeiten Sie gerade? Es gibt, glaube ich, ein Feld, wo Sie sagen, wir wollen mit Bungee-Jumpern Untersuchungen anstellen. Hat das in irgendeiner Form auch mit dem Hirn zu tun?
Ja, naja, es hat primär etwas mit dem Hirn zu tun. Es ist eine etwas verrückte Idee, die wir da haben. Und zwar gab es immer die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn man eine wirklich wesentliche Entscheidung trifft? Springe ich oder springe ich nicht? Und es gab einen Kollegen von mir, in Freiburg vor 50 Jahren hat er das sogenannte Bereitschaftspotenzial gemessen. Und die Frage ist, er hat das natürlich im Labor gemacht, wir haben jetzt mittlerweile Technologien, das auch außerhalb des Labors zu machen. Können wir dieses Potenzial auch außerhalb des Labors messen in dieser Situation?
Was für eine These haben Sie? Was wollen Sie da rauskriegen?
Das Bereitschaftspotenzial hat damals in den Ende der 60er Jahre eine große Diskussion angestoßen über die Freiheit des Willens. Weil man sehen konnte, dass die Probanden, die jetzt von sich aus entscheiden sollten, einen Finger zu bewegen zum Beispiel, 2 Sekunden bevor sie den Finger bewegt haben, schon eine Hirnaktivität im Motorkortex hatten. So. Oder so
Aber es ist ja logisch, ich muss erstmal denken, bevor ich tue, oder?
Genau. Und dann war aber die Frage, ist es so, dass man sich nur einbildet, dass man jetzt diese Handlung will, weil der Wille, das zu tun, kommt erst eine halbe Sekunde etwa vor der Tat, wo sich dann sicher sind, jetzt mache ich es. Ne? Und dann war die Frage ja, in welchem Verhältnis steht denn das zueinander? Ist es so, dass das Gehirn einem das vorgibt, jetzt den Finger zu bewegen? Und ist der Wille, den wir dann sozusagen dann spüren oder von überzeugt sind, dass wir den Willen haben, ist der nur eingebildet, ist eine Illusion?
Dann bräuchten Sie aber als Probanden noch unschlüssige Bungee-Jumper, oder?
Ja, unschlüssig ist man, glaube ich, in so einer Situation auf jeden Fall, wann der richtige Moment zu springen ist. Und das ist ja genau das, was viele andere Sportler auch kennen, wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt irgendwo ein Salto zu machen oder so. Man hört in sich hinein und sucht den richtigen Moment. Und da passiert natürlich etwas im Hirn, wo etwas vorbereitet wird. Und dann legt man los. Und das Wesentliche, und das ist der Bezug auch zu unseren Hirn-Maschinen-Schnittstellen, die wir im Moment entwickelt haben, ist die Fähigkeit des Vetos. Denn man hat bis zur etwa 200 Millisekunden, bevor sie etwas tun, die Möglichkeit, das noch zu unterbrechen.
Genau. Wir wollten über eine sogenannte Blackbox sprechen, die Sie nämlich fordern. Was ist das?
Im Moment ist es so, die Hirn-Maschinen-Schnittstellen werden nur bei wenigen Patienten eingesetzt. Es ist aber so, dass wir ja in den nächsten fünf oder zehn Jahren diese Technologie weit verbreiten möchten. Und es ist ja auch so, dass die amerikanischen Unternehmen wie Neuralink von Elon Musk oder Facebook an dieser Technologie arbeiten, um sie auch bei gesunden Menschen im Alltag einzusetzen. Zum Beispiel um einen Computer zu steuern oder irgendwas anderes. So, und jetzt kann es natürlich sein, wenn Sie eine Neuroprothese steuern, einen Roboterarm oder Ihr Auto oder irgendetwas, ja, dass dabei Unfälle passieren, Dinge, die Sie nicht beabsichtigt haben. Und dann müssen Sie natürlich, ist eine haftungsrechtliche Frage, sicherstellen, dass Sie vernünftig gehandelt haben oder es ein technischer Defekt war. Oder ne, Sie müssen ja ausschließen, dass es willentlich, sozusagen schuldhaft verursacht wurde. Und dafür braucht man eine Blackbox, die alle Parameter dieser Steuerung aufzeichnet, also ihre Hirnaktivität und die Reaktion der Maschine. Das ist vor allem dann auch relevant, wenn man so semi-autonome Komponenten hat, wo die Maschine etwas im Prinzip selber einen Lösungsweg überlegt, den Sie nicht kennen. Und das war ja unsere andere Forderung, dass wir immer auch die Maschine unterbrechen können. Diese Veto-Funktion muss immer vorhanden und verwirklicht sein, weil sonst können Sie keine Verantwortung übernehmen.
Bisher gab es noch keine Forderungen nach einer sogenannten Blackbox. Ändert sich das?
Ja, die Blackbox ist bei Flugzeugen kennt man das. Da wird das in jedem Flugzeug eingebaut. Bei den autonomen Autos muss das im Prinzip auch eingebaut werden, damit nachzuvollziehen ist, was eigentlich die Ursache ist eines Unfalls.
Aber da haben Sie ja vermutlich keinen Einfluss drauf, oder?
Auf den Einbau von Blackboxen in autonomen Autos. Ja, das wissen, glaube ich, meine Kollegen auch sehr gut und die arbeiten ja auch genau nach diesen mit diesen Fragen. Unser Arbeitsfeld mit den Hirn-Maschinen-Schnittstellen ist aber sehr verwandt auch, ne, wo es um Mensch-Maschine-Interaktionen geht. Und für diese Interaktion, wenn sie risikobehaftet sind im Alltag, sagen wir, brauchen wir eine Blackbox, damit nachvollziehbar ist, was eigentlich Ursache war für einen Unfall.
Also die Daten wirklich dann auch wieder zu speichern. Wobei es da natürlich dann auch wieder Kritik gibt, warum sollen Daten gespeichert werden? Also wie gehen da auch Ihre Patienten, mit denen Sie schon arbeiten, wie gehen die beispielsweise damit um? Ist das im Bewusstsein drin oder steht die Hilfe im Vordergrund?
Ja, überhaupt nicht. Es ist ja genau das der Grund, warum wir darauf hinweisen, meine Kollegen und ich, dass das überhaupt nicht in den Köpfen ist. Und im Prinzip wird ja, also die Blackbox soll die Daten nicht permanent speichern, sondern immer nur, so wie beim Flugzeug auch, für einen relevanten Zeitraum, wenn ein Unfall passiert ist. Ja, so eine gewisse Zeit. Und das Problem ist aber, wenn Sie Hirndaten permanent aufzeichnen und noch andere Daten, dann wäre es möglich, vielleicht in Zukunft bestimmte Prinzipien Ihrer Verarbeitung, Ihrer Hirnzustände zu klassifizieren. Und dann sind sich wahrscheinlich die meisten Leuten, ist es nicht klar, dass man daraus viel ableiten kann, was sie vielleicht nicht preisgeben möchten.
Wir haben noch gar nicht über Ihren Lebensweg gesprochen. Was hat für Sie die Faszination ausgemacht, sich der Neurowissenschaft und der Psychiatrie zu widmen?
Na gut, ich bin ein Kind der 90er Jahre, das war die Dekade des Gehirns. Die Hirnforschung hat ja immer wieder angesetzt, das Rätsel Hirn zu lösen. Und das Thema hatte mich immer interessiert. Dazu muss man dann sagen, dass meine Mutter als Nervenärztin ausgebildet wurde in den 60er Jahren. Die kam aus der Tschechoslowakei damals nach Deutschland Ende der 60er Jahre und hat bei Gerd Huber, das war ein bekannter Psychiater in Deutschland, ihre Weiterbildung gemacht und ist da zum ersten Mal auch mit der biologischen Psychiatrie in Kontakt gekommen und hat die Psychiatrie dann verlassen, ja, hat in einem anderen Bereich gearbeitet, kam nach 4 Jahrzehnten wieder zurück in die Psychiatrie und hat davon geschwärmt, was sich alles getan hat. Und ich dachte, dass ich die Interessen, die ich habe für das Gehirn, für die Biologie, dass ich die in diesem Beruf am besten verwirklichen kann.
Ja, und da sind Sie auch geprägt worden natürlich. Der Name Sukada, wo stammt der ursprünglich her?
Der Name Sukada kommt eigentlich aus Indonesien, von der Insel Java. Mein Vater ist Anfang der 60er Jahre als Student nach Prag gekommen, hat dort Maschinenbau studiert. Und dann gab es ja dort den Militärputsch. Und die Studenten konnten damals nicht sicher in ihr Land zurückkehren. Er musste dann in der Tschechoslowakei bleiben, hat dort meine Mutter kennengelernt. Und beide sind dann Ende der 60er Jahre nach Deutschland übergesiedelt.
Was bietet Ihnen die Stadt Tübingen, weil Sie hier forschen und arbeiten? Welche Faszination liegt da vielleicht auch darin?
Tübingen ist in Deutschland eines der führenden Zentren im Bereich der Neurowissenschaften. Corbin Brodmann, der die Landkarte des Gehirns erstellt hat, hat dort gearbeitet. Alois Alzheimer hat dort seinen ersten Alzheimer-Fall vorgestellt. Die Universität Tübingen hat eine lange Tradition in den Neurowissenschaften. Und damals, als ich fertig war mit meinem Studium und auch in die Forschung hinein wollte, hat mich Nils Bierbaumer, mein Mentor, nach Tübingen gelockt und da bin ich jetzt hängen geblieben.
Und wenn Sie sagen, als Kind der 90er, wo das Hirn eben auch so ein wichtiges Thema war und Ihre Faszination gewachsen ist, was haben Sie, wenn Sie sich jetzt heute betrachten, was haben Sie dahingehend schon erreicht? Worauf sind Sie da besonders stolz?
Naja, das ist ein dickes Brett, das wir bohren. Und das, was wahrscheinlich meine nächsten Jahre besonders prägen wird, ist die Kombination dieser Gehirn-Maschine-Schnittstellen, die in Echtzeit eben Hirnaktivität oder Hirnzustände detektieren und identifizieren kann, mit Hirnstimulationsverfahren. Das heißt, dass man nicht nur ausliest, sondern dass man auch auf Basis dessen, was man ausliest, das Gehirn wieder auf eine bestimmte Art und Weise stimulieren kann, und zwar gleichzeitig.
Sie haben sich schon ganz früh für den Aufbau auch von Jugend- und Gesundheitszentren in Südamerika, Asien und Afrika engagiert. Woher kam denn der Wunsch, auch zu helfen?
Ich habe ja damals mich entschieden, Medizin zu studieren, und durch meine Familie, ich bin damals als 9-Jähriger nach Indonesien gereist, das war in den 80er Jahren, damals Indonesien noch in einem ganz anderen Zustand als heute.
War das ein Kulturschock dann auch gleichzeitig?
Ja, kann ich so sagen. Also Singapur war sozusagen die Vorstufe. Und dann nach Indonesien zu kommen, in die Slums, das hat mich damals als Kind sehr beeindruckt. Und da muss ich ja auch sagen, dass natürlich in den letzten Jahrzehnten sich viel getan hat, aber es immer noch Bereiche gibt des Planeten, die was Wohlstand oder Wohlstand muss man gar nicht sprechen, einfach eine anständige Bildung und Ernährung nicht gegeben ist. Und
aber dann steht man ja immer vor der großen Frage, wie kann ich als Einzelner etwas bewegen? Haben Sie das dann versucht?
Damals war es so, ich war Medizinstudent und unter der damaligen Regierung gab es eine Aktion, die hieß Start Social. Und die Idee war, dass man soziale Organisationen berät, damit die in ihrem öffentlichen Bild und in ihrer Arbeit sich weiterentwickeln. Und ich habe mich dann zur Verfügung gestellt, damals über diese Unternehmensberatung McKinsey, dass ich sowas übernehmen würde, und bin dann zu einer Organisation gekommen, die sich genau mit diesem Aufbau von Gesundheitszentren in Entwicklungsländern beschäftigt haben. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt hier nicht nur eine Beratung, sondern ich mache mit und war dann da im Vorstand. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
Sind Sie dann auch in die Länder gereist, haben sich das vor Ort angesehen?
Die meiste Tätigkeit, die ich da hatte, war für Kofinanzierung zu sorgen. Das heißt, ich hatte Kontakt mit den Leuten, die ein solches Gesundheitszentrum aufbauen wollten. Und habe dann dafür gesorgt, dass das damalige Entwicklungshilfeministerium, wie es damals hieß, entsprechende Kofinanzierung bereitstellt, damit diese Zentren gebaut werden.
Wie nachhaltig ist das? Das ist schon eine Weile her. Sie haben es eben gesagt. Existieren diese
natürlich
Zentren heute noch?
Ja, natürlich. Die existieren weiter und es sind auch noch viele weitere Zentren entstanden der Organisation, in der ich mich damals engagiert habe. Da wurden natürlich auch große Fortschritte gemacht.
Wenn Sie jetzt heute nach Indonesien, nach Singapur reisen, was geht denn da in Ihnen vor?
Ich hatte eine relativ lange Zeit, in der ich nicht in Indonesien war. Und dann kam ich dorthin und war völlig platt. Vor allem aber auch über das Auseinanderdriften der Reichen und der nach wie vor Armen. Was sich jetzt mittlerweile in Indonesien deutlich verbessert hat.
Was ja ein weltweites
Phänomen ist. Aber damals ist mir das nicht so sehr aufgefallen, weil es gab einfach wahnsinnig viele Leute, die nichts hatten. Und mittlerweile hat man dort Einkaufsmalls, so wie in den USA. Man kann alles kaufen. Es gibt dicke Autos auf der Straße. Und auf der anderen Seite hat man da aber eben auch noch sehr arme Menschen. Also diese Diskrepanz ist natürlich ein Phänomen, das mich im Moment in Indonesien auch noch beschäftigt.
Ja, aber vermutlich wird die Zeit nicht mehr ausreichen, sich auch dafür noch zu engagieren, oder?
Ja, na, das ist im Prinzip, ja, es ist so, die Forschung absorbiert mich im Moment sehr. Ich unterstütze natürlich diese Unternehmungen weiterhin und so gut ich es kann. Aber die Forschung und die Arbeit als Arzt absorbiert mich natürlich, was meinen Tag angeht, der auch nur 24 Stunden hat, so, dass ich das zurückfahren musste in den letzten Jahren.
Dankeschön erstmal für die spannenden Einblicke. So, Yusukada, heute Vormittag in SWR1 Leute. Alles Gute.
Vielen Dank.
Und am Sonntag dann SWR1 Leute der Woche nochmal Zusammenschnitte mit Wolfgang Heim dann.
Eins gehört.